Stell dir mal vor, ein völlig legales, also wirklich formell absolut korrektes und sogar demokratisch abgestimmtes Verfahren, das führt am Ende direkt zu einem grausamen Mord. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass alle Beteiligten, vom Richter über die Zeugen bis hin zum Volk, alle waschen am Ende ihre Hände in Unschuld.
Ja, weil jeder eine perfekte Ausrede hat.
Ganz genau. Jeder hat sich ja nur, naja, an die Regeln gehalten, man hat das Protokoll befolgt oder sich einfach der Mehrheit angeschlossen. Niemand, wirklich niemand fühlt sich schuldig, aber am Ende ist ein unschuldiger Mensch tot.
Und das Verrückte ist ja, das ist keine Fiktion. Genau das ist vor über 2000 Jahren passiert.
Absolut. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Egal, ob du, der uns gerade zuhörst, dich für Geschichte interessierst oder für Philosophie oder ob du vielleicht einfach nur verstehen willst, warum bei dir im Büro manchmal so toxische Entscheidungen getroffen werden, wo hinterher niemand schuld sein will. Diese Entdeckungsreise wird deinen Blick darauf echt komplett verändern.
Definitiv. Das ist nämlich nicht einfach nur ein Blick in die Vergangenheit. Wir betrachten hier quasi eine Blaupause, eine Bauanleitung dafür, wie menschliche Macht funktioniert und wie sich Verantwortung in Luft auflöst.
Wir haben heute einen Text auf dem Tisch, der, naja, der Titel klingt erstmal wie ein massiver Steinblock. Er heißt Matthäus 27 als Passionsnarrativ, Gericht, Gewalt, Schuld und Hoffnung in habermasianischer Übersetzung.
Ja, da muss man erstmal tief durchatmen bei dem Titel.
Richtig, aber was da drin steckt, das haut einen echt um. Unser Ziel für diese tiefgehende Auseinandersetzung ist es nämlich, ein über 2000 Jahre altes, extrem aufgeladenes religiöses Dokument, also die Kreuzigungsgeschichte von Jesus, mal durch eine ganz andere Brille zu sehen.
Genau, wir lesen das hier heute eben nicht wie so eine Predigt am Sonntagmorgen.
Nee, überhaupt nicht.
Wir nehmen die analytische Linse von Jürgen Habermas, einem der wichtigsten modernen Soziologen und Philosophen. Wir wollen wissen, welche universellen Wahrheiten über Macht und Unterdrückung da drin stecken. Völlig egal, ob man jetzt gläubig ist oder nicht.
Wenn wir das nämlich mit dem großen Ganzen verknüpfen, dann sehen wir hier wirklich nicht nur einen antiken Gerichtsbericht, sondern, und das ist der Kern, den Spiegel unserer eigenen modernen Institutionen. Also lass uns direkt reinspringen. Bevor wir jetzt super philosophisch werden, müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was laut unserer Quelle da historisch eigentlich genau abgeht.
Ja, absolut. Wir müssen uns die nackte historische Realität anschauen. Wir sind also im antiken Jerusalem, unter römischer Besatzung. Das ist wichtig. Wenn Jesus da an Pontius Pilatus übergeben wird, dann ist das kein normaler Zivilprozess.
Sondern das ist im Grunde der Moment, wo religiöse Konflikte direkt auf diese gigantische, imperiale, koloniale Macht Roms prallen, oder?
Exakt. Und wir müssen uns einfach mal klar machen, was Kreuzigung damals überhaupt bedeutet hat. Die Leute denken heute oft, na ja, das war halt die Todesstrafe damals.
Aber das war es ja nicht nur. Das war doch im Grunde ein Instrument des totalen Staatsterrors.
Völlig richtig. Das war eine imperiale Hinrichtungsform, die nur einem einzigen Zweck diente, der absoluten öffentlichen Abschreckung. Die Römer haben diese Kreuze ja nicht irgendwo versteckt, sondern an die vielbefahrenen Hauptstraßen gestellt.
Damit auch wirklich jeder dran vorbeilaufen muss.
Genau. Es ging nicht nur ums Töten. Es ging darum, den Menschen so extrem zu demütigen und ihm jegliche Menschlichkeit wegzunehmen, dass jeder, der das sieht, aus reiner Angst instinktiv verinnerlicht, lehne dich niemals gegen Rom auf.
Das ist wirklich brutal. Und in diesem ganzen Mahlstrom der Gewalt gibt es ja diese Akteure, die, wenn man genau hinschaut, fast schon beunruhigend modern wirken. Nehmen wir mal Judas.
Oh ja, Judas ist ein faszinierendes Beispiel in dem Text.
Er begeht den Verrat, ja, aber dann, und das vergessen viele, bereut er es ja massiv. Er ist total verzweifelt und bringt sogar dieses Bestechungsgeld zurück. Aber was passiert? Er ist völlig isoliert, er findet keine Gemeinschaft mehr und am Ende zerbricht er einfach an dieser Isolation.
Und weißt du, was an dieser Szene das absolut absurdeste psychologische Detail ist?
Erzähl.
Die Reaktion der religiösen Elite auf das Geld. Also die haben den Verrat orchestriert, die haben den Typen bezahlt, damit er jemanden ans Messer liefert, aber als Judas das Silber dann verzweifelt in den Tempel wirft, weigern sie sich, es wieder in die Kasse zu legen.
Ach ja.
Weil es Blutgeld ist, oder? Genau, sie sagen, formal ist das Blutgeld und das würde den Tempel kultisch verunreinigen.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die organisieren einen regelrechten Justizmord. Aber aus reiner, ja, was ist das? Buchhaltungspingeligkeit weigern sie sich, das Geld einzubuchen.
Das ist Heuchelei auf dem allerhöchsten bürokratischen Level.
Ja, absolut. Sie trennen diese formale rituelle Reinheit total von ihrer moralischen Verantwortung. Sie brechen gerade die größte ethische Regel überhaupt, aber Hauptsache die Kassenführung stimmt.
Wahnsinn. Und dann haben wir ja noch Pilatus. Das ist für mich eigentlich die Schlüsselfigur, wenn es um unsere heutige Welt geht. Wenn ich Pilatus in dieser Geschichte sehe, dann, also ich sehe da keinen antiken Herrscher.
Sondern?
Ich sehe da einen modernen CEO oder so einen spitzen Politiker, der vor einer riesigen PA-Krise steht. Er hat militärisch und rechtlich zu 100% die Macht. Er weiß eigentlich auch, dass Jesus unschuldig ist.
Mhm, das steht ja auch so im Text.
Genau. Ja. Aber anstatt jetzt Rückgrat zu zeigen und zu sagen, stopp, der Mann ist unschuldig, lagert er die Entscheidung einfach aus. Er lässt das Volk abstimmen. Jesus oder Barabbas.
Und das Volk wählt Barabbas.
Richtig. Und Pilatus sagt dann quasi, tja, liebe Leute, die Umfragewerte haben gesprochen. Meine Hände sind gebunden. Er versteckt sich hinter dem Verfahren, um seine eigene Feigheit zu vertuschen.
Das ist wirklich die perfekte Beschreibung für Verantwortungsdiffusion. Das passiert heute noch genauso. Sobald man Verantwortung an ein Gremium abgibt oder an das Volk oder ein formales Verfahren, verdunstet das persönliche Gewissen einfach.
Niemand will's gewesen sein.
Genau. Pilatus sagt, ich war's nicht, das Volk hat entschieden. Das Volk sagt, wir haben nur gerufen, Pilatus ist der Boss. Die Soldaten sagen, wir haben nur Befehle befolgt.
Und am Ende rollt diese tödliche Maschinerie, ohne dass auch nur einer sagt, ich habe Schuld.
Aber, und da müssen wir jetzt echt kurz auf die Bremse treten, wir müssen hier ein historisches Detail klären, das in der Geschichte, besonders in Europa, ganz brutale Konsequenzen hatte.
Du meinst diesen Satz, den die Menge da ruft, sein Blut komme über uns.
Genau, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Dieser Satz wurde über Jahrhunderte von der Kirche benutzt, um extremen Antisemitismus zu rechtfertigen und dem Judentum quasi eine kollektive Schuld anzuhängen.
Und da warnt uns unsere Quelle heute ganz, ganz eindringlich vor. Das ist ein völliger Missbrauch dieses Textes.
Richtig. Unsere Quelle ordnet das historisch kritisch ein. Das Evangelium nach Matthäus entstand nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus.
Also in einer extrem traumatischen Zeit.
Ja, und es spiegelt einen internen, einen innerjüdischen Konflikt wider. Das ist ein literarisches Mittel innerhalb einer zutiefst zerrissenen Gemeinschaft.
Das heißt, das ist kein historisches Gerichtsurteil über die Juden. Das ist eine theologische Aufarbeitung von einem Trauma, richtig?
Absolut. Der Text verbietet jede kollektive Schuldzuschreibung an das Judentum. Dass das später so missbraucht wurde, widerspricht der historischen Realität der Quelle komplett. Der Text liefert null Legitimation für Antijudaismus.
Gut, dass wir das so klar auf den Tisch haben. Okay, lass uns mal diesen Schritt machen. Wir haben all diese Verstrickungen. Bürokratie, Heuchelei, die Feigheit von Leuten wie Pilatus. Wie bringen wir das jetzt mit Jürgen Habermas zusammen?
Da kommt jetzt das Konzept der öffentlichen Vernunft ins Spiel. Habermas versucht ja, religiöse Texte so zu übersetzen, dass sie für eine säkulare Welt verständlich und nutzbar werden.
Wobei, da muss ich direkt mal reingrätschen. Wenn wir das jetzt alles säkularisieren, reduzieren wir dann nicht dieses weltbewegende Drama am Ende auf so ein weichgespültes »Sei nett zu den Schwachen« Moralhandbuch für Institutionen? So nach dem Motto »Seid halt lieb zueinander«.
Die Skepsis verstehe ich total. Aber was hier faszinierend ist, Habermas' Ansatz ist viel radikaler als nur ein bisschen Moral. Es geht um eine fundamentale Enthüllung der Macht. Der ethische Kern, den er hier freilegt, ist die totale Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit des Menschen.
Verletzlichkeit, okay, was genau meint er damit in diesem Kontext?
Es geht um die ethische Pointe, dass sich eine Gesellschaft nicht an ihrem Reichtum misst, sondern einzig und allein daran, wie sie mit dem entwürdigten, entrechteten Menschen umgeht. Und der Text zeigt uns, Unrecht ist besonders dann gefährlich, wenn es im Gewand des Rechts auftritt.
Ah, okay. Wenn das System selbst, das eigentlich schützen soll, die Gewalt legalisiert.
Ganz genau. Die Mehrheit wählt Barabbas, also Mehrheit schützt nicht vor Unrecht. Pilatus hält sich an Formalitäten, also formale Korrektheit schützt nicht. Und die Priester halten sich an Rituale, also selbst Religion schützt nicht vor Unrecht.
Weil all das Hand in Hand arbeitet. Die Verwaltung, die öffentliche Meinung, die Polizei und die eigene Selbstrechtfertigung.
Richtig. Und das Schlimmste daran ist, es ist nicht nur der physische Tod. Es ist die symbolische Zerstörung der Würde. Denk mal an die Spottinsignien.
Du meinst den Purpurmantel und die Dornenkrone. Genau. Die ziehen ihm das an, spucken ihn an, nennen ihn König der Juden. Warum tun die das? Naja, das ist Demütigung pur.
Ja, aber es ist extrem kalkuliert. Wenn du jemanden einfach nur tötest, machst du ihn vielleicht zum Märtyrer. Das Volk könnte Mitleid haben. Aber wenn du ihn vorher komplett lächerlich machst, ihn in einen blutenden Clown verwandelst, dann empfindet die Menge keinen Schmerz, sondern nur Verachtung.
Krass. Das heißt, der Gekreuzigte wird quasi zum Nichts erklärt, damit das Gewissen der Zuschauer gar nicht erst anspringt.
Exakt. Und genau dieser Mechanismus entlarvt die absolute Heuchelei von so einer Verfahrenslogik.
Okay, das ist ein richtig harter Gedanke, aber er gibt total Sinn. Jetzt gibt es in der Quelle diesen einen Begriff, bei dem man, finde ich, als Nicht-Akademiker direkt abschalten möchte.
Lass mich raten, diskursiver Synkretismus.
Genau das. Wenn ich das lese, denke ich sofort, okay, wir schmeißen jetzt alle großen Weltreligionen und die UN-Menschenrechtscharta in einen großen Mixer, drücken auf Start und am Ende schmeckt alles nach dem gleichen lauwarmen Einheitsbrei. Ist das gemeint?
Nein, überhaupt nicht. Und davor warnt die Quelle auch ausdrücklich. Es geht hier nicht um ein diffuses Einheitsdenken, wo man alle Differenzen einfach plattbügelt. Der Autor nennt das vielmehr argumentativ verantwortete Anschlussstellen.
Okay. Immer noch ziemlich akademisch.
Stell dir vor, du hast verschiedene Instrumente. Ein Evangelium, prophetische Kritik und eine philosophische Ethik. Die klingen völlig unterschiedlich, aber es gibt normative Resonanzen. Wenn sie über den entrechteten Menschen sprechen, vibrieren sie auf derselben Frequenz, ohne ihre Eigenheit zu verlieren.
Okay, das Bild gefällt mir. Lass uns das mal durchspielen. Wie resoniert das zum Beispiel mit Menschenrechten?
Das ist der direkteste Anschluss. Die Passionsgeschichte stärkt massiv die moderne Wahrnehmung, dass der entrechtete Mensch Träger einer unverlierbaren Würde ist. Das passt perfekt zur UN-Menschenrechtscharta.
Und wie ist das mit der griechischen Philosophie? Also ich denke da an den Stoizismus.
Da gibt es Ähnlichkeiten bei der Frage, wie man seine Würde in völliger Ohnmacht bewahrt. Aber hier sieht man auch sehr gut den Unterschied.
Weil Jesus ja kein sturiger Weiser ist, oder? Ein Stoiker würde doch einfach emotionslos alles ertragen und sagen, der Schmerz berührt meine Seele nicht.
Richtig. Jesus dagegen leidet am Kreuz klagend. Sein Leiden ist extrem beziehungsorientiert. Er schreit seinen Schmerz heraus. Das ist ein riesiger Unterschied zur stoischen Kälte.
Was ist mit dem Buddhismus? Da geht es ja zentral um die Überwindung von Leid.
Da gibt es eine starke Verbindung in der Analyse, warum Leid entsteht. Nämlich durch diese Gier nach Macht und Selbstsicherung, die wir bei Pilatus oder den Priestern sehen. Aber Vorsicht! Die Passionsgeschichte ist nicht einfach nur die Illustration einer abstrakten Leidenslehre. Sie ist brutal, geschichtlich und personal.
Und der Islam? Wenn ich richtig informiert bin, wird die Kreuzigung da ja ganz anders gedeutet.
Ja, das theologische Ereignis wird anders bewertet, aber es gibt tiefe Gemeinsamkeiten in der Betonung von göttlicher Souveränität und einer absoluten Gerechtigkeit, die sich menschlicher Machtkritik entzieht.
Und all das, das dürfen wir nicht vergessen, kommt ja ursprünglich aus dem Judentum selbst.
Absolut. Das Ganze ist ohne Judentum gar nicht verständlich. Die Sprache am Kreuz ist die Sprache der Psalmenklage. Auch die scharfe Kritik an dieser falschen, heuchlerischen Frömmigkeit der Priester, das steht in bester jüdisch-prophetischer Tradition.
Okay, wir können diesen Text also wunderbar in säkulare Philosophie und Menschenrechte übersetzen. Aber hier wird es jetzt wirklich spannend. Unsere Quelle sagt ja, dass wir aufpassen müssen, dass bei dieser habermasianischen Übersetzung irgendwas auf der Strecke bleibt.
Genau. Es gibt einen religiösen Bedeutungsüberschuss. Einen Rest, der sich einfach nicht restlos in eine säkulare Moral umrechnen lässt.
Was gehört denn zu diesem Rest?
Naja, Begriffe wie Sohn Gottes zum Beispiel. Oder diese apokalyptischen Zeichen, die beschrieben werden. Die Erde bebt, Steine zerreißen, der Vorhang im Tempel reißt entzwei.
Ja gut, das sind ja keine Wetterberichte, das sind theologische Symbole, ne?
Richtig. Sie zeigen an, dass hier das Heilsgeschehen der Welt auf dem Spiel steht. Wenn du das weglässt, wird aus einem kosmischen Drama ein bloßer Justizbericht.
Ich habe da eine Analogie im Kopf. Für mich klingt das so, als würde man ein wunderschönes, komplexes Gedicht
in eine andere Sprache übersetzen. Man kann den Plot erklären, man kann sagen, ah, der Autor ist traurig über einen Baum, aber die Melodie, der Rhythmus, die Seele des Gedichts, das geht verloren, wenn man es rein rational betrachtet.
Das ist ein fantastischer Vergleich. Und das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Wenn diese säkuläre Übersetzung so gut funktioniert, warum behalten wir denn nicht einfach die Menschenrechte und schmeißen den religiösen Rest weg?
Ja, warum nicht? Das fragen sich heute ja sehr viele.
Weil eine vollständige Säkularisierung das Evangelium neutralisieren würde. Nehmen wir diesen tiefen Schrei Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Das ist ja existenzielle Verzweiflung pur.
Es ist mehr als das. Es ist eine betende Bindung im Leiden. Gott ist in dieser Geschichte kein Superheld, der als eingreifender Souverän vom Himmel kommt und im letzten Moment alles rettet. Gott ist hier ein verborgener Horizont. Jesus hält die Beziehung aufrecht, obwohl er absolute Gottverlassenheit spürt.
Und das lässt sich nicht in einen UN-Menschenrechtsartikel pressen.
Exakt. Dieser nicht übersetzbare Rest ist existenziell wichtig. Er dient als Irritation für säkulare Gesellschaften.
Irritation? Inwiefern?
Er bewahrt uns vor Selbstgenügsamkeit. Säkulare Gesellschaften glauben schnell, sie hätten die Gerechtigkeit gepachtet, solange nur ihre Gesetze und Verfahren stimmen. Aber dieser Text erinnert uns daran, dass der innerste Kern von Gerechtigkeit immer wieder neu aus der Würde des Leidenden erschlossen werden muss. Einer Würde, die man eben nicht verrechnen kann.
Verstehe. Wenn wir den Text also nur politisch reduzieren, machen wir ihn flach.
Und wenn wir ihn nur rein kultisch verengen, wie die Priester mit ihrem Blutgeld, dann verraten wir ihn genauso.
Wow, das ist wirklich ein starker Gedanke. Lass uns das kurz zusammenfassen für alle, die uns zuhören. Wir haben heute gesehen, Matthäus 27 ist weit mehr als nur ein antikes religiöses Drama.
Es ist ein absolut zeitloser Warnhinweis.
Genau. Es legt die Mechanismen von Verantwortungsflucht offen. Es zeigt, wie scheinbar perfekte legale Institutionen komplett versagen können. Und es erinnert uns an die unantastbare Würde der Menschen, die am Rand stehen.
Es zeigt uns, wie gefährlich es ist, wenn Unrecht formell korrekt abgewickelt wird.
Und genau da wollen wir dich, der uns gerade zuhört, am Ende dieser Analyse abholen. Wir haben heute gelernt, dass Verfahren und Mehrheiten eben nicht automatisch Gerechtigkeit garantieren. Und jetzt denk doch mal kurz über dein eigenes Umfeld nach.
Mhm.
An deinen Arbeitsplatz.
Ja.
Oder an deine politische Landschaft, deinen Alltag. Gibt es da Orte, wo du vielleicht schweigend ein Ergebnis akzeptierst, einfach nur, weil es formal korrekt abgelaufen ist?
Oder weil es halt ein Mehrheitsbeschluss war.
Genau. Obwohl du eigentlich genau weißt, dass es im Kern ethisch falsch ist. Wo bist du in deinem eigenen Leben vielleicht so ein kleiner Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht, weil die Regeln es erlauben und man sich schön hinter dem System verstecken kann?
Eine Frage, die wirklich unangenehm, aber unglaublich wichtig ist.
In diesem Sinne, nimm diesen Gedanken mit in deinen Tag. Danke fürs Zuhören bei unserer intensiven Auseinandersetzung heute und bis zum nächsten Mal.